Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, als Wort Gottes für den heutigen Gottesdienst habe ich ausgesucht aus der Apostelgeschichte, Kapitel 10, die Verse 21 bis 35. Im Blick der Predigt wird dann schon das ganze Kapitel sein, aber ich lese die Verse 21 bis 35, Apostelgeschichte 10. Die ersten Verse berichten ja von der Schau des Simon, zum einen des Simon Petrus, wie er das Tuch sieht mit den unreinen Tieren, und davor der Hauptmann Cornelius, dem Gott sagt, dass er nach dem Simon schicken soll. Und nun Vers 21, da stieg Petrus hinab zu den Männern, die von Cornelius zu ihm gesandt waren, und sprach: Siehe, ich bin's, den ihr sucht. Was ist der Grund, dass ihr hier seid? Sie aber sprachen: Cornelius, der Hauptmann, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann, der ein gutes Zeugnis hat bei dem ganzen Volk der Juden, hat Befehl empfangen von einem heiligen Engel, dass er dich rufen lassen sollte in sein Haus und Worte von dir hören. Da rief er sie herein und beherbergte sie. Am nächsten Tag aber zog Petrus aus mit ihnen, und etliche Brüder von Joppe gingen mit ihm. Und am folgenden Tag kamen sie nach Caesarea. Cornelius aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen. Und als Petrus hereinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und betete ihn an. Petrus aber richtete ihn auf und sprach: Steh auf, ich bin auch ein Mensch. Und indem er mit ihm sprach, ging er hinein und fand ihrer viele, die zusammengekommen waren. Und er sprach zu ihnen: Ihr wisst, wie unerlaubt es für einen jüdischen Mann ist, sich einem Fremden anzuschließen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, keinen Menschen gemein oder unrein zu heißen. Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich gerufen wurde. So frage ich euch nun, warum ihr mich habt rufen lassen. Cornelius sprach: Vor 4 Tagen habe ich gefastet bis auf diese Stunde. Und um die 9. Stunde betete ich in meinem Haus. Und siehe, da stand ein Mann vor mir in einem glänzenden Kleid und sprach: Cornelius, dein Gebet ist erhört und deiner Almosen ist gedacht worden vor Gott. So sende nun nach Joppe und lass herrufen einen Simon mit dem Zunamen Petrus, welcher ist zur Herberge in dem Haus des Gerbers Simon an dem Meer. Der wird, wenn er kommt, zu dir reden. Da sandte ich sofort zu dir, und du hast wohlgetan, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier gegenwärtig vor Gott, zu hören alles, was dir von Gott befohlen ist. Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach: Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt, der ist ihm angenehm. Liebe Geschwister, liebe Gäste, ich habe die Predigt unter das Thema gestellt: Bereit für Gottes Wirken. Unter Thema: Gott baut sein Reich, nämlich mit denen, die bereit sind, dass Gott sie dazu gebraucht. Wir begegnen in diesem Abschnitt des Wortes Gottes 2 Männern, die Gott gebraucht, um sein Reich zu bauen. Es ist immer wieder interessant, wie Gott Lebenslinien verschiedener Menschen zusammenführt, um sie zu segnen und durch sie sein Reich zu bauen. Diese beiden Männer wohnen ja durchaus ein Stück voneinander entfernt. Ich habe mal eine Folie mitgebracht, genau genommen 2, die zweite kommt auch gleich noch. Petrus, der eine, stammt ja normalerweise vom See Genezareth oben, Kapernaum, da oben haben wir es irgendwo hier. arbeitet zurzeit unten in Jerusalem im Wesentlichen und hält sich gerade auf in Joppe. Und der Hauptmann Cornelius, der wohnt hier in Caesarea. Der eine ist ein römischer Heide, der andere ein jüdischer Christ. Beide würden sich unter normalen Umständen nicht begegnen, noch viel weniger unter einem Dach zusammenkommen. Aber Gott sorgt dafür, dass die Lebenslinien dieser beiden Menschen sich begegnen. Zum Segen, zum Heil für beide und für das Reich Gottes. Einer ist der Heide Cornelius, ein Hauptmann, wörtlich Centurio. Asterix-Leser wissen, was ein Centurio ist. Dem Namen nach müsste ein Centurio ein Chef über 100 Soldaten sein. Aber ich habe nachgelesen, in Wirklichkeit waren es nur 80. Ich habe mal so ein Bild von einem Centurio mitgebracht, in all seiner Pracht. Diese Männer bildeten das Rückgrat des römischen Heers. Sie waren verantwortlich für die Disziplin der ihnen unterstellten 80 Mann. Es gibt viele Berichte über die Härte, aber auch über die Tapferkeit dieser Zenturionen. Und so ein Centurio ist also einer der beiden Männer, die Gott hier gebraucht zum Bau seines Reichs. Ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, was ist eigentlich das geistliche Geheimnis dieses Mannes? Es geht ja, wenn wir Sonntagmorgens zusammenkommen, um Gottes Wort zu hören, immer nicht nur darum, dass wir einen biblischen Abschnitt hören und eine Auslegung dazu, sondern dass wir ganz praktisch fragen, was hat das eigentlich mit mir zu tun und mit meinem Leben? Was geht das mich an? Was bedeutet das für die vor mir liegende Woche mit dem, was Gott mit mir und mit unserer Gemeinde insgesamt vorhat? Und deshalb die Frage, was ist auch für uns wichtig und vorbildhaft an diesem Mann? Die Antwort, er sucht mit Ernst die Wahrheit. Und er ist bereit, als Gott ihn zur entscheidenden Erkenntnis der Wahrheit und zur Annahme des Heils führen will. Und damit, dass er mit Ernst die Wahrheit sucht, hat er wahrscheinlich, ohne es zu wissen, die Verheißung Gottes für sich. Denn Gott hat gesagt, so ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, will ich mich von euch finden lassen. Das Heidentum und die Philosophie seiner Zeit hatten ihn nicht überzeugt, ganz offenkundig nicht. Der viel Götterglaube, den die Römer ja mitsamt der Götterfamilie von den Griechen übernommen hatten, konnte einen denkenden Menschen auch nicht wirklich überzeugen. Diese Götter wohnten nach der griechischen Vorstellung auf dem Olymp und tranken Ambrosia. Das war wohl so eine ihrer Hauptbeschäftigungen. Abgesehen davon haben sie in ihrer göttlichen Langeweile selten Besseres zu tun, als sich gegenseitig und vor allem den Menschen auf der Erde das Leben schwer zu machen. Selbst der blitzeschleudende Göttervater Zeus, bei den Römern Jupiter genannt, war keine wirklich beeindruckende Gestalt. Im Gegenteil, er war eher ein alternder Lüstling, der mit seinen zahllosen Weibergeschichten seiner Frau Hera das göttliche Leben vermieste. Nur ganz kurz, als er auf diese Weise die römische Götterwelt paraphrasiert, davon konnte ein denkender römischer Hauptmann nicht überzeugt sein. Und nun war er aber stationiert im Land der Juden. Unvermeidlich kam er hier auch mit dem Glauben der Juden in Berührung. Überhaupt, liebe Geschwister, blickte ja das ganze römische Reich verwundert auf dieses Volk, das einen solchen Terz machte um seinen Gott und seinen Tempel. Anders als die übrigen Völker war dieses Volk nicht bereit, seinen Gott unkompliziert einzugliedern in die allgemeine Götterwelt. Das wäre damals wie heute kein Problem gewesen. Im Gegenteil, das wäre damals schon gut angekommen, vor 2000 Jahren, genauso wie heute auch. Für einen weiteren Gott war auf dem Olymp immer noch Platz. Ein Tempelchen oder ein Altärchen mehr, kein Problem. Wir wissen, Paulus begegnet ja in Athen einem solchen Altar mehr, einem Altar für den unbekannten Gott. Aber es war eben immer ein besonderes Kennzeichen des Gottes der Bibel, dass er da nicht mitmacht. Der Gott der Bibel fegt den Götterhimmel leer. Und mitten ins Nichts hinein setzt er seinen Thron und spricht: Ich bin. Ich bin. Und außer mir ist kein Gott. Von diesem einen lebendigen Gott hat nun der Zenturio gehört. Vom allmächtigen Gott, der dieses Volk der Juden erwählt hat und der so auf beeindruckende Weise seit Jahrtausenden begleitete und beschützte. Und von diesem Gott war er auch angesprochen. Da war Heiligkeit, da war Reinheit, da war Wahrheit. Im Gegensatz zum oft unmoralischen Chaos, das in der griechisch-römischen Götterfamilie herrschte. Auch die Gebote Gottes erkannte er als vorbildlich und lebte nach ihnen. Er gab Almosen, unterwies dem jüdischen Volk viele Wohltaten. Das heißt, offensichtlich erkannte er auch die göttliche Berufung dieses Volks und hielt sich zu ihm. Adolf Schlatter sagte dazu: Es kommt hier derselbe Grundsatz zur Anwendung, der in der Christenheit mit verstärkter Kraft ihre Verbundenheit zu einer Gemeinde hervorgebracht hat. Wem's an Gott liegt, der ist auch denen verbunden, die mit ihm Gott dienen. Wem's an Gott liegt, der ist auch mit denen verbunden, die mit ihm Gott dienen. Das ist aber Kerngedanke jeder christlichen Gemeinde und jeder christlichen Gemeinschaft, dass wir zusammengehören und dass wir immer mehr zusammenwachsen. Ich denke, liebe Geschwister, wenn ich das so sagen darf an dieser Stelle, darin sehe ich auch für die nächsten ein, zwei Jahre einer der allerwichtigsten und allerersten Herausforderungen, so Gott Gnade dazu schenkt, dass wir, die wir zur Gemeinde gehören, noch viel mehr zu einer Einheit in Einmütigkeit eines Sinnes zusammenwachsen. Zu einer großen Familie, die zusammenstehen wie ein Mann und die sich von Gott bereitwillig gebrauchen lassen. Weiter heißt es von diesem Zenturio: Er betete immer. Er war fromm und gottesfürchtig. Fromm könnte man auch übersetzen: Er gab Gott die Ehre. Und ein Mensch, der Gott die Ehre gibt, der hat eine Beziehung zu Gott. Er ist noch nicht wiedergeboren, aber er weiß vom lebendigen Gott und lebt auf den lebendigen Gott hin ausgerichtet. Und das ist ein weiter ganz vorbildhafter Zug an diesem Hauptmann. Er lebt diese Beziehung nicht nur für sich selber. Wo jemand in einer Beziehung zu Gott lebt und wo es auch noch so eine anfängliche ist, wie bei diesem Hauptmann, da ist es ihm wichtig, dass auch andere Anteil bekommen an diesen Segensströmen der Liebe Gottes. Und so nahm Cornelius sein ganzes Haus mit in diese Gotteserkenntnis und Gottesfurcht hinein. Und als der Ruf Gottes nun an ihn ergangen war, das sehen wir auch, da hat er schnell seine ganzen Freunde und Verwandten zusammengerufen, damit nicht nur er vom Heil hört, sondern auch die anderen, die ihm am Herzen liegen. Wir sehen Gottes Geist an Cornelius und seinem Haus also schon kräftig am Werk. Aber das Entscheidende fehlt ihm noch. Er betet, er ist fromm, er tut religiöse Werke, aber Religiosität hat noch nie jemanden gerettet. Auch jüdische, auch christliche Religiosität und Frömmigkeit hat noch nie einen Menschen gerettet. Peter Hane hat einmal gesagt: Eine Maus, die in einer Keksdose sitzt, ist deshalb noch kein Keks. Und richtig geschlussfolgert: Ein Mensch, der in einer Kirche sitzt, ist deshalb noch kein Christ. Es ist zwar wichtig und wunderbar, und ich freue mich jeden Sonntagmorgen über jeden, der im Gottesdienst ist, denn da kann er Gottes Wort hören. Aber dann kommt es ja zum Entscheidenden, dass er Gottes Wort nicht nur hört, sondern dass er es gläubigen Herzens aufnimmt und annimmt. Und alleine das rettet: das Glaubende hören. So wie Jesus sagt, oder wie es über ihn heißt, Johannes 1,12: Wie viele ihn aber aufnahmen. Das heißt, im Vertrauen Jesus als den Herrn und Heiland ihres Lebens erkannten und angenommen haben. Denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Dieser Hauptmann ist ganz nah dran, aber das Evangelium von Jesus hat er noch nicht gehört und konnte es deshalb auch noch nicht annehmen. Wir wissen, auch bei Paulus war es nicht anders. Auch Paulus war ein frommer und gottesfürchtiger Mann, ein Jude, aber er war nicht gerettet. Er gehörte zu den Pharisäern, zu denen, die es ganz besonders ernst gemeint haben. Aber Jesus sagt, es sei denn eure Gerechtigkeit besser als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, so werdet ihr das Reich Gottes nicht sehen. Niemand wird gerettet, weil er zu einem bestimmten Volk oder zu einer bestimmten religiösen Gruppe, Kirche oder Freikirche gehört, weil er Almosen gibt, Kirchensteuer zahlt oder weil er als Kind oder als Erwachsener getauft ist. Rettung gibt's allein im Vertrauen auf Jesus. Und Jesus kennt dieser gottesfürchtige Centurio noch nicht. Und genau da bringt Gott den zweiten Mann in unserem Bericht ins Spiel, nämlich den Petrus. Cornelius erhält den Auftrag, Petrus holen zu lassen, damit dieser ihm und den Seinen das Evangelium verkündigt. Cornelius ist bereit. Wir lesen, sofort, unverzüglich, sandte er seine Boten los. Liebe Geschwister, wenn Gott redet und ruft, dann gilt's keine Zeit zu verlieren. Cornelius ist bereit. Der zweite, der Petrus, ist noch nicht bereit. Der Petrus, das ist immer wieder ein harter Brocken. Der ist noch nicht bereit, zu einem Heiden zu gehen, dessen Haus zu betreten und ihm zuzugestehen, dass auch die Heiden einen direkten Zugang zu Jesus haben, ohne sich vorher zum Judentum zu bekehren. Diese Lektion muss er erst noch lernen. Aber auch Petrus ist bereit, nämlich bereit, Neues zu lernen und Neues zu wagen. Das ist der Kern der Geschichte, soweit wir auf Petrus schauen. Gott will einen Heiden und einen Juden zusammenbringen. Zum Heil dessen Familie, zum Bau des Reiches. Aber für einen Juden ist das undenkbar. Wir haben gehört, Vers 28, wie Petrus sagt, ihr wisst, wie unerlaubt es für einen jüdischen Mann ist, sich einem Fremden anzuschließen oder zu ihm zu kommen. Soweit ich die alttestamentlichen Vorschriften im Kopf habe, handelt es sich hier übrigens nicht um ein Gebot Gottes, sondern um eine jüdische Satzung. Die Juden haben ja zu den von Gott gegebenen Vorschriften, hier den Reinheitsgeboten, noch eine ganze Reihe zusätzlicher Gebote dazu gemacht, damit nur ja keiner die Gebote Gottes übertritt. Sie haben, man sagt, einen Zaun um das Gesetz gezogen. Das Gesetz also noch erweitert. Und nach dieser jüdischen Tradition war jeder engere Kontakt zu einem Nichtjuden untersagt, ebenso sehr das Betreten seines Hauses, es machte einen Juden unrein. Auf diesem Hintergrund wäre es für Petrus völlig undenkbar gewesen, in das Haus eines Heiden zu gehen. Und wir sehen ja überhaupt in der Apostelgeschichte, wie lange die Jünger gebraucht haben, bis sie begriffen, dass die Heiden zu Jesus kommen können, ohne vorher Juden zu werden. Ja, dass sie überhaupt mit ganzem Ernst eingeladen sind. Das ist eigentlich verwunderlich, liebe Geschwister, aber Hand aufs Herz, wir brauchen auch manchmal lange, bestimmte Dinge zu begreifen, die in der Bibel eigentlich ganz klar gesagt sind. Die Jünger damals hatten das Alte Testament. Sie kannten all die großartigen Verheißungen und Vorhersagen, angefangen beim Propheten Jesaja, der Jesus, den Messias, ankündigt als Licht der Völker. Sie hätten es wissen müssen, dass der Messias nicht nur zu ihnen kommt, sondern dass mit dem Messias auch das Heil zu den Völkern kommt. Sie waren 3 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen. Und Jesus hat sie sicher für ihren Dienst vorbereitet und ihnen diese Stellen des Alten Testaments auch ausgelegt. Sie hatten Jesu klaren Auftrag, ihr sollt meine Zeugen sein von Jerusalem, Judäa, Samaria bis an die Enden der Erde. Was haben sie gemacht? Sie sind im Wesentlichen in Jerusalem gehockt, bis der lebendige Gott ihnen ein ums andere Mal, ich sag's mal so salopp, mit dem Stiefel ins Kreuz getreten hat. Denken wir an den Philippus, den er auf die Straße geschickt hat Richtung Süden, sonst von sich aus wäre der Philippus dem Kämmerer aus dem Mohrenland niemals begegnet. Die haben immer noch mal am Anfang einen direkten Anschub von Gott gebraucht. Sie hatten den Befehl Jesu, geht hin, macht zu Jüngern alle Völker. Geht hin. Aber sie haben es nur äußerst mühsam begriffen. Das ist auch für uns in doppelter Weise wichtig zu erkennen. Erstens, damit, dass jemand zum Glauben gekommen ist, hat er noch längst nicht alles verstanden. Wir müssen ihm Zeit lassen. Wer ein Kind, ein Jugendlicher im Glauben ist, der hat eben noch nicht alle Erkenntnis. Und zweitens, vom Begreifen dahin, dass das Begriffene unser Denken und Handeln durchdringt und bestimmt, ist bei jedem von uns meist noch ein längerer Weg. Auch Petrus ist noch ganz in seinem jüdischen Denken, in seinen althergebrachten Traditionen gefangen. Gott muss ein schweres Geschütz auffahren, um diesen harten Brocken weich zu kriegen. Die Vision vom Tuch mit den unreinen Tieren, wir kennen's. Da kommt dieses Tuch herab, da wimmelt's. Und Gott sagt, schlachte und iss. Der Petrus zuckt furchtbar zusammen. Und wir müssen das an dieser Stelle verstehen, liebe Geschwister. Hier sind tatsächlich Gottes Gebote betroffen. Gott hat im Alten Testament wirklich ausdrücklich bestimmte Tiere für den menschlichen Genuss verboten. Und solche Tiere wimmeln jetzt in diesem Tuch. Und Gott sagt, schlachte und iss. Und damit steht diese Aufforderung im unmittelbaren Gegensatz zum Gebot Gottes im Alten Testament. Größer kann der Gewissenskonflikt für Petrus in der Tat nicht sein. Er muss erst mit allem Ernst begreifen, was Jesus seine Jünger gelehrt hat. Nichts, was zum Munde eingeht, macht den Menschen unrein. Im Neuen Bund sind die alttestamentlichen Reinheitsvorschriften aufgehoben. Denn wer zu Jesus gehört, ist rein, sagt das Neue Testament, um des Wortes willen, das zu ihm geredet ist. Aber eben das nicht nur theoretisch zu begreifen, sondern praktisch umzusetzen, das ist für Petrus eine gewaltige Herausforderung. Dreimal, so berichtet uns Lukas, hat Petrus dem Befehl Gottes erfolgreich widerstanden. Ich formuliere es ganz bewusst so. Sie merken, da steckt ein gewisser Sarkasmus drin. Dreimal hat der Petrus dem Befehl Gottes erfolgreich widerstanden. Das kann ja nicht das Ziel geistlicher Nachfolge sein, dass wir den Befehlen Gottes erfolgreich widerstehen. Das Tuch verschwindet, die Vision endet. Petrus steht da wie vom Donner gerührt und fragt sich, was war das? Er kann die Sache überhaupt nicht einordnen. Er braucht noch einen weiteren Schub von Gott. Wieder meldet sich die Stimme Gottes bei ihm. Da unten stehen gleich drei Männer. Die habe ich zu dir gesandt. Gott muss ihm noch den Zusammenhang erklären. Vom Tuch mit den unreinen Tieren zu diesen Heiden, den unreinen Menschen in seiner jüdischen Vorstellung. Ich habe sie gesandt. Erst im Zusammenspiel begreift Petrus, ich muss Neues lernen, ich muss neue Wege gehen. Und das ist der Punkt. Petrus ist bereit. Das ist sein geistliches Geheimnis. Und liebe Geschwister, das ist auch für uns wichtig. Wie oft lassen auch wir uns von menschlichen Traditionen, von liebgewordenen Gepflogenheiten abhalten? Wie oft widerstehen wir erfolgreich Gottes klarem Befehl, weil wir in altem Denken gefangen sind? Auch wir müssen immer wieder lernen, zu unterscheiden, was sind Dinge, die wirklich unverrückbar sind. Das ist die Botschaft von Jesus Christus. Da müssen wir wirklich stehen. Da dürfen wir keinen Millimeter weichern, auch wenn sogar in der frommen Welt die Fundamente wegbrechen. Das wird für uns schon heute und für die nahe Zukunft eine zunehmende Herausforderung sein. Was wir heute erleben, ich sage es immer wieder, ist ja der geistliche Zusammenbruch der frommen Welt. Der Abfall der Landeskirchen ist Schnee von gestern. Was heute das große Drama ist, dass die sogenannte fromme Welt diesen Abfall im Eiltempo nachholt und die Kirchen zum Teil sogar überholt. Im Moment kommt eine neue Welle aus Amerika nach Willow Creek und Saddleback. Das ist die sogenannte Emerging Church. Wahrscheinlich haben die meisten noch gar nichts davon gehört. So wie die ersten Anzeichen hindeuten, versucht diese Bewegung, die gesamte evangelikale Welt zu bündeln, aber unter ganz neuen Zielsetzungen. Es heißt, in einem nachchristlichen Zeitalter muss auch eine neue Botschaft her. Bisher ging es darum, Einzelne zur Jesus-Nachfolge zu rufen. Jetzt geht es darum, die ganze Gesellschaft umzuwandeln. Und da kann man nicht so genau an den einzelnen Aussagen der Bibel hängen bleiben, sondern da geht es darum, die Massen zu gewinnen und zu christianisieren. Und da hat dann im Prinzip alles seinen Platz. bis zu Leuten, die den Sühnetod Jesu leugnen. Und so wie die ersten Anzeichen da sind, stellen sich bereits etliche führende Leute der Evangelikalen in Deutschland auf die Seite dieser Bewegung und werden zu ihren Wortführern. Was da auf uns zukommt, das wird wie eine Lawine, wenn das sich so weiterentwickelt, über alle frommen Gemeinden in Deutschland hinwegrollen und wenige werden stehen. Ich sage das so deutlich. Da müssen wir stehen, wenn es um die Botschaft des Evangeliums geht. Auch wenn alles um uns zusammenstürzt, wenn sich die ganze Welt samt Freikirchen und Kirchen gegen uns stellt, da kann es kein Wackeln und kein Zappeln geben. Keinen Millimeter. Aber dann gibt es so viele Traditionen und Gebräuche, die in der Geschichte einer Kirche oder auch einer Freikirche oder Gemeinde entstanden sind. Die müssen nicht schlecht sein, aber die sind nicht von Gott gegeben. Und die müssen wir auch nicht unbedingt auf Biegen und Brechen in jede neue Zeit mit hineinschleppen. Diese Dinge können wir zurücklassen, wenn sie uns heute hindern, zeitgemäß und ansprechend Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, um Gottes Reich zu bauen. Da haben wir alle Freiheit von Gott. Ich betone das deshalb so. Ich denke an eine Gemeinde, die mir vor Augen steht. Die will angeblich missionarisch sein. Vielleicht will sie das wirklich. Sie möchte, dass Menschen dazukommen, dass die Gemeinde wächst. Aber sie wundern sich, dass die Gemeinde nicht wächst. Dass Menschen kommen, aber nicht wiederkommen. Aber diese Gemeinde ist nicht bereit, von ihren kirchlichen Traditionen auch nur einen Millimeter abzuweichen. Von den kirchlichen Traditionen wohlgemerkt. Und begreift nicht, dass manche kirchliche Tradition Anfang des 21. Jahrhunderts so einladend nicht mehr ist. Es ist nicht nur ein Problem kirchlicher Gemeinden. Es gibt nicht nur kirchliche Traditionen, es gibt auch freikirchliche Traditionen. Da müssen wir immer wieder fragen, Herr, wo widerstehen wir im Festhalten an Traditionen erfolgreich deinem Auftrag? Wo wollten Menschen in unsere Gemeinde kommen, aber wir waren nicht offen für sie, weil wir an Traditionen festgehalten haben? Es wird immer wieder eine spannende, anstrengende Frage sein, denn an diesen Traditionen hängen unsere Gefühle. Und wenn unsere Gefühle betroffen sind, reagieren wir immer furchtbar empfindlich und meistens auch furchtbar unbeweglich. Aber deshalb ist es so wichtig, dass wir von Petrus lernen, Neues zu wagen. Dort, wo es nicht um den Kern der Botschaft geht, sondern um äußere Formen, wo uns Gott eine ganz große Freiheit gelassen hat. Dass wir diese Freiheit nutzen, wie der Apostel Paulus, der sagt, ich bin allen alles geworden, um auf allerlei Weise Menschen für Christus zu gewinnen. Im Evangelium stand der Paulus wie ein Fels, aber in den äußeren Fragen war er frei. Das dürfen wir auch sein. Liebe Geschwister, beiderlei Menschen gibt's auch in Riedlingen heute. Solche wie den Cornelius, die noch nicht zu Jesus gehören, die Gott aber gerne dabei haben möchte. Für sie ist Cornelius eine Gestalt der Hoffnung und eine Gestalt der dringlichen Einladung. Jeder kann das Leben haben. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle. Für solche ist Cornelius also eine große Einladung, aber auch eine ernste und dringliche Mahnung. Deshalb habe ich vor der Predigt das Lied singen lassen, diese Zeit der Gnade sich dem Ende naht. Der Wochenspruch für diese Woche heißt, heute, so ihr seine Stimme hören werdet, verstockt eure Herzen nicht. Die Mahnung bleibt nicht draußen stehen, erst recht nicht, wenn du ganz nah dran bist. Könnt ihr mir vorstellen, dass es auch unter uns Menschen gibt, die immer wieder das Wort Gottes gehört haben, die ganz nah dran sind, interessiert, aber die noch keine klare, feste Entscheidung für den Herrn getroffen haben. Bleib nicht draußen stehen. Die Tür ist offen, geh durch. Ganz nah dran reicht nicht. Und dann gibt es zweitens solche wie Petrus, die zu Jesus gehören und die Gott gebrauchen will zum Bau seines Reichs. Und ich denke, dass dazu mehr oder weniger alle von uns, oder fast alle gehören. Liebe Geschwister, da müssen wir keine hochgenialen Gestalten sein, damit Gott uns gebrauchen kann. Der Petrus war ein einfacher Fischer vom See Genezareth. Wir müssen auch keine beeindruckenden Glaubenshelden sein. Petrus hat seinen Herrn dreimal verleugnet und er hat auch später noch vor den Judenchristen gekniffen. Trotzdem hat ihn Gott gebraucht. Wir müssen auch keine professionellen Gemeindestrategen sein, die schon immer wissen, was in den nächsten 3 bis 5 Jahren zu tun ist, damit Gemeinde wächst. Petrus musste Schritt um Schritt von Gott geführt werden. Aber gerade so in dieser schrittweisen und völligen Abhängigkeit von Gott wurde er zum Segensträger für Cornelius und dessen Haus. Und das ist auch für uns wichtig, dass wir bereit sind für Gottes Wirken. Petrus ist bereit, sich von Gott gebrauchen zu lassen. Er sitzt nicht mehr in Kapernaum am See Genezareth und fischt. Er ist unterwegs im Auftrag Gottes. Und Petrus macht sich auf zu Cornelius. Er trifft ein volles Haus an. Viele sind gekommen, Gottes Wort zu hören, begierig das Evangelium aufzunehmen. Und Petrus erlebt Gottes Wirken, weil er bereit war. Während er predigt, kommt der Heilige Geist auf die ganze Versammlung. Und im Haus des Cornelius entsteht eine Gemeinde. Das dürfte ziemlich sicher der Beginn einer Gemeinde in Caesarea gewesen sein. Sie entsteht, weil Petrus bereit ist. Dass doch auch wir uns so retten und gebrauchen lassen. Dass wir bereit sind, wenn Gott ruft, damit Gott auch heute seine Gemeinde baut durch uns. Amen.